Ja, von mir aus einen guten Morgen und einen gesegneten dritten Advent. Worum geht es eigentlich im Advent? In den westlichen Kirchen ist das der Anfang des Kirchenjahres. Man bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor. Und bei den Kindern, wir warten aufs Christkind und die Geschenke. In der orthodoxen Kirche, wie bei den Christen der ersten Jahrhunderte, ist es das Ende des Kirchenjahres. Und da hat man im Kopf, ja, Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und wegen dieser ernsten Sache machen die auch eine 40-tägige Fastenzeit als Ende des Kirchenjahres vor Weihnachten. Ähnlich wie wir vor Ostern. In dieser Fastenzeit essen sie kein Fleisch und kein Milch. Ist also nicht irgendwo, dass sie gar nichts da essen. Und darum irgendwie soll es in unserer heutigen Predigt gehen. Jesus kommt wieder, das ist ein Schwerpunkt im Advent. Die Situation ist vielleicht das erste Bild. Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Und die Jünger, wow, schau mal, Jesus, dieser Tempel. Ist das nicht grandios? Das haben wir gebaut. Mann, das wird für die Ewigkeit stehen. Und Jesus sagt, ach ja, noch ein paar Jahre, dann wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und außerdem, wenn ich wiederkomme, daraufhin gibt es auch einiges an Durcheinander. Und dann erzählt Jesus ihnen drei Geschichten, drei Gleichnisse, wie sie sich, wenn er wiederkommt, verhalten sollen. Wie soll ich Jesus entgegengehen? Und über diese drei Gleichnisse geht es heute in der Predigt. Und da ich die nicht alle vorlesen wollte, habe ich sie einmal oben gedruckt und das erste Gleichnis wird die Laura vorlesen. Da ist sie.
Die 10 Brautmädchen. Es gibt noch ein anderes Bild für die neue Wirklichkeit Gottes, die in diese Welt hineinkommt. Stellt euch eine große Hochzeitsfeier vor. 10 Brautmädchen hatten ihre Öllampen genommen und waren losgezogen auf den Weg, auf dem der Bräutigam vorbeiziehen musste, um seine Braut zu sich zu holen. 5 dieser Mädchen waren dumm und die anderen 5 waren schlau. Die 5 Dummen hatten zwar ihre Lampen mitgenommen, aber sie hatten kein Öl für den Nachschub bei sich. Die Schlauen aber nahmen außer den Lampen auch noch Behälter mit Öl mit. Als sich der Bräutigam verspätete, wurden sie alle vom Schlaf übermannt und schliefen ein. Aber mitten in der Nacht wurden sie plötzlich von Lärm geweckt. Auf, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn zu empfangen. Da standen alle Brautmädchen auf und versuchten, ihre Lampen wieder anzuzünden. Da sagten die Dummen zu den Schlauen, gebt uns etwas von eurem Öl ab, denn unsere Lampen sind ausgegangen. Aber die Schlauen antworteten, auf keinen Fall, denn das reicht ja auch nicht für uns. Geht doch lieber zu den Geschäften und kauft euch dort etwas. Da liefen sie fort, um Öl zu kaufen. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Brautmädchen, die bereit waren, zogen mit ihm zu dem Haus, in dem das Hochzeitsfest gefeiert wurde. Dort wurde die Tür fest verschlossen. Viel später kamen auch die anderen Brautmädchen dort an. Sie riefen, Herr, Herr, öffne die Tür auch für uns. Aber er antwortete, was wollt ihr überhaupt? Ihr seid mir völlig unbekannt. Lebt also wachsam und voller Erwartung, denn ihr kennt den Zeitpunkt nicht.
Ja, in dieser Geschichte begegnen uns 10 Teenager. Die sind ganz aufgeregt und fröhlich und reden und lachen. Sie rechnen jede Minute, dass der Bräutigam kommt, den sie dann begleiten wollen, um die Braut zur Hochzeitfeier zu bringen. Mit der Zeit werden sie müde und schlafen ein. Welche Hochzeitsfeier beginnt denn um Mitternacht? Da kann man ja einschlafen. Auch wir warten schon Jahrhunderte auf das Kommen unseres Herrn. Er hat uns zu seiner Party eingeladen. Was muss das für ein Fest werden? Ich denke nur dran, er hat Wasser in Wein verwandelt. Aus einer Handvoll Brote und Fische hat er Tausende gesättigt. Er hat geheilt. Er wird alle Tränen abtrocknen. Welch eine Party wird das sein, wenn er derjenige ist, der diese Party schmeißt? Und doch, trotz dieser tollen Aussichten, schlafen viele Christen ein. Das ist in der Kirchengeschichte passiert, dass da Jahrhunderte alles ziemlich tot war. Das ist bei vielen Einzelnen passiert. Ja, das ist auch bei mir passiert, da ich 1-2 Jahre wirklich eingeschlafen bin, nicht zur Gemeinde gegangen bin, keine Bibel gelesen habe, nicht gebetet habe. Und dann kam Jesus wie ein guter Hirte, suchte mich, fand mich und brachte mich wieder zurück. Deshalb sagt Jesus, seid wachsam. Beim Autofahren schaue ich immer wieder gerne auf unseren Bordcomputer, spiele da ein bisschen was rum. Dann habe ich aber den Blick nicht auf die Straße und meine Frau neben mir, pass auf! Ihr kennt das auch, gell? So geht es auch, wenn wir auf dem Weg sind in der Nachfolge. Wir müssen gucken, dass wir auf dem Weg bleiben. Und nicht irgendwo hier und da schauen. Pass auf, seid wachsam. Ähnliche Konzentration brauchen wir da. In einem Buch hier, Zielstrebig mit Gott ins Ziel, der beschreibt einen Bibelschüler, der mit seiner Klasse, da sind 24, 25 Leute drin, ganz engagiert, dann rausgeht nach der Bibelschule. Wir wollen dem Herrn dienen. Ganz begeistert. Und er hat einfach Kontakt mit denen und immer wieder. Und irgendwann schreibt er sich alle 24 Namen mal hinten in seine Scofield-Bibel rein. Und wenn dann einer irgendwie nicht mehr dabei ist, streicht er ihn durch. Und es heißt hier, nach 33 Jahren waren nur 3 von den 24 übrig geblieben, die dem Herrn dienten. Moralisches Versagen, Entmutigung, liberale Theologie, Besessenheit, Geld zu verdienen, das hat sie niedergestreckt. 3 von 24 sind übrig geblieben. In unserer Geschichte hier mit den Brautjungfern ist es etwas besser. 5 von 10, die haben es geschafft. Wichtig, was man hier sehen muss, ist, im Leben als Christ zählt nicht, wie man startet. Es kommt darauf an, wie man ankommt. Das Problem der kleinen Gruppe von Brautmädchen war nicht so sehr, dass sie eingeschlafen waren, sondern dass sie schlecht vorbereitet hatten. Sie hatten nicht genug Öl. Öl steht in der Bibel oft als Symbol für den Heiligen Geist. David sagt im Psalm 23, du hast mich mit Öl gesalbt. Diese Salbung symbolisiert die Gegenwart und den Einfluss des Heiligen Geistes. Diese Gegenwart und dieser Einfluss des Heiligen Geistes gilt es in den schwierigen Zeiten der Endzeit zu bewahren. Vorbereitung ist nötig, wenn man zu einem großen Fest eingeladen ist. Wenn ich zur Hochzeit komme, welche Jacke ziehe ich an, Hose, welche Schuhe, vielleicht noch welche Krawatte. Wenn ich meine Frau frage, die hat noch Dutzend andere Sachen, worauf es ankommt, ob es dann Ohrringe, wie soll ich die Haare machen oder so, ja. Da gibt es so viel, wo man sich vorbereitet. Ja, auch zu Weihnachten bereiten wir so viel vor. Plätzle backen, Christbaum schmücken, Wohnung dekorieren. Und das zählt letztendlich auch in unserem christlichen Leben, dass wir einfach richtig vorbereitet sind. Wie macht man das? Ich denke, für mich gibt es 2 Sachen und das mag für euch irgendwie ganz anders sein, für jeden Einzelnen ganz subjektiv und ganz individuell. Wenn ich einfach beim Herrn bleiben möchte, bleibe ich in der Gemeinschaft. Komme ich zum Gottesdienst, gehe zum Hauskreis. Ähnlich, wenn ein Holzscheit alleine ist und vor sich hin glüht, wird er ausgehen. Wenn man die zusammen macht, dann fangen die an zu lodern. Das zweite Punkt, was mir geholfen hat, als Student habe ich viele Bibelverse auswendig gelernt. Gott benutzt die denn und erinnert mich an den einen oder anderen. Dann habe ich irgendwo gemerkt, die ersten Christen haben keine Bibelverse auswendig gelernt. Das war eine wichtige Erkenntnis. Die haben Bücher auswendig gelernt. Also machte mich dran, hey, ich muss mal auch ein Buch lernen. Also eins, was nicht ganz so groß war, war der 2. Timotheusbrief. Ja, und den habe ich mir reingezogen. Und das ist heute noch da. Zwar nicht unbedingt wortwörtlich, aber ich kann genau sagen, was in Kapitel 1, 2, 3 und 4 steht. Gott benutzt das. Ich kaufe auch alle paar Jahre mir eine neue Bibel, um sie dann von Anfang bis zum Schluss zu lesen. Das finde ich auch für mich immer hilfreich, an alle Dinge erinnert zu werden, einen runden Blick zu kriegen, nicht in irgendeiner Blase zu sein, sondern hey, so macht Gott das. Das war Jesus wichtig. Nicht nur meine Lieblingsverse, sondern ja, es geht um mehr. Die Frage ist, wie bereitest du dich auf diesen Advent, auf das Kommen Jesu vor? Ich denke, jeder hat da seine Dinge, wie er das machen kann. Aber ich denke, wichtig, dass man sich vorbereitet. Advent ist auch eine Vorbereitungszeit. Mach dir heute mal Gedanken. Was kann ich machen, wenn ich da Jesus vor diesem großen Fest begegnen möchte? Das war Gedanken zu dieser ersten Geschichte von den 10 Brautjungfern. Kommen wir jetzt zur zweiten Geschichte. Es geht um die anvertrauten Silbermünzen.
Das ist genauso wie bei der Geschichte von dem Mann, der in ein anderes Land zog. Er rief seine Mitarbeiter zusammen und übergab ihnen die Verantwortung für alles, was ihm gehörte. Dem einen vertraute er 500.000 Silbermünzen an, dem zweiten 200.000 und dem dritten 100.000, entsprechend der Fähigkeit jedes Einzelnen. Sofort danach verreiste er. Da setzte sich der die Summe von 500.000 Talern bekommen hatte, in Bewegung und fing an, damit zu arbeiten und konnte noch einmal dieselbe Summe zugewinnen. In gleicher Weise gewann der 200.000 bekommen hatte, dieselbe Summe noch einmal hinzu. Und was tat der 100.000 bekommen hatte? Er ging hin, machte ein großes Loch in der Erde und versteckte darin das Silbergeld, das sein Herr ihm gegeben hatte. Es verging eine lange Zeit. Da kam der Herr wieder zurück und wollte ihre Abrechnung sehen. Da trat zuerst der vor, der 500.000 Münzen erhalten hatte und legte die anderen 500.000 Münzen dazu und sagte, Herr, du hast mir 500.000 Münzen übergeben. Schau mal, ich habe noch einmal 500.000 dazu verdient. Da sagte sein Herr zu ihm, du bist ein guter und verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist mit dieser geringen Summe verantwortlich umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der heran, der 200.000 Silbermünzen erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir 200.000 Münzen gegeben. Hier, ich habe 200.000 Silbermünzen dazu verdient. Da sagte der Herr zu ihm, du bist ein guter und vertrauenswürdiger Mitarbeiter. Du bist mit einer geringen Summe verantwortungsvoll umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der hervor, der 100.000 Münzen bekommen hatte. Der sagte, Herr, mir ist klar, dass du ein Mensch bist, der über Leichen geht. Du holst dir da Gewinne ab, wo du nichts eingesetzt hast, und verlangst Einnahmen, wo du nichts investiert hast. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und versteckte dein Geld an einem geheimen Ort. Hier hast du alles wieder. Da sagte sein Herr zu ihm, du bist ein fauler und verantwortungsloser Kerl. Deine eigenen Worte beweisen das. Denn wenn du meinst, dass ich mir Gewinn holen will, ohne etwas einzusetzen und Einnahmen erwarte, ohne investiert zu haben, dann hättest du zumindest mein Geld auf die Bank bringen können. Dann hätte ich wenigstens bei meiner Rückkehr meinen Einsatz zusammen mit den Zinsen wiedererhalten. Deshalb nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der 1 Million Silbermünzen hat. Denn es ist so, wer etwas besitzt, dem wird noch dazugegeben werden, so dass er mehr als genug hat. Aber dem, der nichts aufzuweisen hat, dem wird auch noch das, was er hat, weggenommen werden. Und diesen völlig nutzlosen Mitarbeiter werft ihn hinaus dorthin in die äußerste Dunkelheit, wo nur noch Trauer und Klage herrschen.
Ja, wir sind mit Jesus und seinen Jüngern immer noch auf dem Ölberg. Und Jesus erzählt ihnen Geschichten, zunächst die Geschichte von den 10 Brautjungfern und dann jetzt diese Geschichte von den anvertrauten Silbermünzen. So sollten wir uns als Christen verhalten, wenn Jesus wiederkommt. Luther übersetzt das Wort Silbermünze mit Talent. Und der bekommt dann bei Luther 5 Talente. Und da ist an sich das Wörtliche. 500.000 Silbermünzen hört sich gewaltiger an. Aber ich habe im Museum in Kreta mal ein Talent gesehen. Das ist so ja, wie ein Backstein, ein bisschen größer. So einen großen Klumpen Silber. Ich weiß ja nicht, ob die das Original ausgestellt haben oder einfach nur so eine Attrappe. Aber das ist schon was. Und Gott gibt uns was, eine ganze Menge. Also ob es Kraft ist, Ausdauer, Geschicklichkeit, Intelligenz, Kreativität, Sprachbegabung, Kommunikationsfähigkeit, Führungsqualitäten oder das Talent für Musik, Schauspiel oder Schreiben. Und manchen hat er auch Geld gegeben. Und Jesus ermutigt uns in dieser Endzeit, diese Gaben zu nutzen, um sie so zum vollen Potenzial zu entwickeln. Ich kann Gitarre spielen. Und als ich in der Gemeinde im Schwarzwald war, meinte der Pastor, hör mal, du könntest doch auch mal in der Lobpreisband spielen. Ich so, ja, warum nicht? Wir haben einmal zusammengesessen, geübt und dann stand ich da. War wohl nichts. Also wenn man Dreivierteltakt mit Viervierteltakt spielt, dann hilft auch nichts, wenn man etwas lauter darüber singt. Bei den Rangern, wo ich da gespielt habe, war kein Problem. Wir haben kräftig alle laut gesungen und ich habe mit der Klampfe dazu gespielt. Aber im Gottesdienst sollte das etwas besser sein. Ich hätte müssen einfach mehr üben. Um einfach unsere Gaben zu vermehren, ist auch Übung vonnöten. Und Jesus möchte, dass wir diese Gaben vermehren, was immer es ist. Albert Schweitzer hat mal gesagt, Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und das haben die Mitarbeiter in dem Gleichnis von Jesus auch gemacht. Sie haben ihre Talente verdoppelt. In meinem Lieblingsbuch, 2. Timotheus 2, heißt es, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig werden, auch andere zu lehren. Da wird auch irgendwas vermehrt. Als ich 2 Jahre in Wien war, in der Studentenmission, habe ich mich schwerpunktmäßig um 3 junge Christen gekümmert. Wir haben zusammen gebetet, Bibel gelesen, Zeugnis gegeben. Und dann bin ich wieder weg und war gespannt, was ist aus denen geworden. Immer wieder im Internet geguckt, was macht der, was macht jener. Und alle 3 sind in führende Positionen in der Gemeinde. Ob als Ältester in der Gemeinde oder einer auf Schloss Klaus, der sehr viele Hauskreise mitgründet, einer beim, wer ist das da, irgendwas vom vollen Evangelium, Geschäftsleute des vollen Evangeliums, wo er da Veranstaltungen macht, ist einfach toll. Einen habe ich vor ein paar Jahren, 10 Jahren getroffen in Wien, sage, hör mal, das hört sich ja super an. Ja, war eine tolle Zeit. Wir sollen uns vorbereiten, um Jesus zu begegnen. Der 2. Punkt wäre, ich investiere alles, was Gott in mich hineingelegt hat. Haben wir im Lied auch so ähnlich gesungen. Wollen wir das? Wir sollen unser Licht leuchten lassen, indem wir auch alles Mögliche investieren. So, und jetzt kommt der schlimmste Text, oder der härteste Text, das Weltgericht.
Wenn dann der Menschensohn in seinem herrlichen Glanz kommen wird, begleitet von allen Gottesengeln, dann wird er auf dem Thron der höchsten Macht und Ehre Platz nehmen. Vor ihm werden sich alle Menschen aus allen Völkern und Stämmen einfinden. Er wird sich dann in zwei Gruppen aufteilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen, die Ziegen auf die linke. Dann wird er, der König, den Menschen zu seiner rechten Seite sagen: Ihr seid zu beglückwünschen, denn mein Vater hat euch mit seiner Anerkennung beschenkt. Kommt herein, übernehmt das Erbe, das für euch von Anbeginn aller Zeiten vorbereitet war. Ihr sollt am Königtum Gottes teilhaben. Der Grund dafür ist klar. Als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich mit dem versorgt, was ich benötigte. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Dann werden die Menschen, die gerecht gelebt haben, ihn fragen: Herr, wo und wann soll das gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich heimatlos gesehen und haben dir Heimat gegeben? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Da wird der König ihnen antworten: Ich versichere euch, diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Dann wird er zu den Menschen zu seiner linken Seite sagen: Geht fort von mir, ihr Fluchbeladenen, denn ich litt Hunger und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich wurde von Durst gequält und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein heimatloser Ausländer und ihr habt mich nicht bei euch aufgenommen. Ich war schutzlos und nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Krank war ich und gefangen, doch ihr seid nicht zu mir gekommen. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann soll das gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig oder durstig, als Fremden oder nackt, krank oder im Gefängnis gesehen, ohne dir zu helfen? Dann werden sie die Antwort erhalten: Ich sage euch ganz deutlich, in dem Maß, wie ihr einem dieser Ärmsten nicht beigestanden habt, habt ihr auch mir nicht geholfen. Dann werden sie für immer Strafe erleiden. Aber die, die gerecht gelebt haben, werden in das unzerstörbare Leben eintreten.
Ja, das ist ein schwieriger Text, ein herausfordernder Text. Ich dachte immer, Gnade sei entscheidend und nicht Werke. Sollen Werke hier entscheiden, ewiges Leben oder nicht ewiges Leben? Dieses Jahr war ich auf einem Missionsfest und bin dann hingegangen zum Leiter der Bibelschule und habe gesagt: Guck mal hier, Matthäus 25, was fängst denn du damit an? Er hat mir eine gewisse Antwort gegeben, aber da war ich auch nicht mit zufrieden. Irgendwo schwierig hier. Und letzte Woche habe ich eine Idee bekommen, wie ich das irgendwie zusammenkriege. Für mich ist Folgendes eine Erklärung für den Text. Ich kann zum Beispiel vom Fahrrad reden. Ein anderer sagt: Ach, dein Drahtesel. Oder ein anderer sagt: Sprech dann von meinem Stahlross. Und alle drei, wir meinen einfach mein Fahrrad. Drei verschiedene Begriffe, ein Gegenstand. Genauso scheint für Jesus die Begriffe Bekehrter, Wiedergeborener und Liebender gleichbedeutend zu sein. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, sagte er: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann wurde er sofort gefragt: Ja, welcher Nächsten denn? Wie weit soll das gehen? und erzählte dann auch wieder, wie es seine Art ist, eine Geschichte von einem, der unter die Räuber gefallen ist, ausgeraubt, verletzt. Und da lag er da, irgendwo draußen vor der Stadt auf der Straße. Und da kamen ein paar Fromme, die zum Tempel wollten, vorbei, guckten nicht mal richtig hin und gingen weiter. Und dann kam so ein Ausländer, ein Samariter, der sah und er half. Mit seiner Zeit, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Geld. Und Jesus sagte zu dem, der ihn gefragt hat, wer ist dein Nächster? Ja, komm, mach's genauso. Es geht also, einen Blick zu entwickeln für die Bedürftigen. Und Jesus spricht hier in diesem Geschichte vom Weltgericht auch sehr viele Bedürftige an. Leute, die hungrig sind, durstig sind, Kleider brauchen, im Gefängnis sind. Ich glaube, das sind nur die großen Sachen. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Wir waren letzte Woche im Urlaub, sind mit der Gondel einen Berg hochgefahren und oben haben wir mit dem Ehepaar geredet, weil die so einen schönen, süßen kleinen Hund haben. Anouk ist der. Und ja, dann haben wir uns verabschiedet, sind runtergefahren und als wir dann mit dem Auto nach Hause fahren wollten, sahen wir, hey, die stehen ja vor dem Fahrplan vom Bus. Und die guckten und guckten und guckten und dann haben sich abgewendet und sind gegangen. Die waren bedürftig. Das sind 10 Kilometer bis zu ihrem Ort, wo sie hin wollten und wollten jetzt zu Fuß gehen. Und Christel, die ist immer so schnell und sagt, komm, die holen wir mit. Ich Fenster runter und, hey, wollt ihr mitfahren? Super, danke. Und dann haben wir sie mitgenommen. Da waren Bedürftige. Wir haben da nicht groß evangelisiert oder so, aber die haben ein Bedürfnis gehabt. Und wir haben mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Gaben, konnten wir denen eine Freude machen. Ich denke, es kommt auf so viele kleine Sachen an. Wir müssen nicht alle irgendwo nach Afrika gehen und irgendwie Kleider sammeln und austeilen und so. Das könnte man machen, das ist eine super Idee. Also wenn ich da sehe, wie viele LKWs jetzt da unterwegs sind, nach Rumänien, nach Afrika. Wer die Gabe hat, der soll es machen. Jesus freut sich drüber. Für mich ist es auch interessant, als Jesus ihnen das sagte, Mann, ich war krank, ich war ohne Kleider, habe kalt gehabt. Und die fragten dann, oh, wann war denn das? Sie konnten sich gar nicht erinnern, dass da irgendwie was in der Richtung war. Sie hatten das unbewusst gemacht. Das ist in ihr Wesen übergegangen, Liebe für andere zu haben. Es war nicht so, oh, wie ein Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat, sondern hey, ich sehe jemanden, wo ein Bedürfnis hat und ich reagiere drauf. Kleinigkeiten, manchmal auch große Sachen. Und solche Leute will Jesus. Mit solchen Leuten freut er sich, wenn wir ihn begegnen bei seinem großen Fest. Kommen wir zum Schluss. Ich denke, wir Evangelikale haben einfach ein bisschen einiges aus dem Blick verloren. Unser Evangelium ist eher ein Evangelium der persönlichen Erlösung. Aber das, was Jesus sagt, ist ein viel breiteres Evangelium, viel breiteres gute Nachricht, Evangelium. Und das möchte Jesus durch uns bewerkstelligen. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Hey, Jesus hat das in uns reingelegt. Lasset eure Lichter leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und Gott den Vater preisen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Wir sollen leuchten. Wir müssen wachsam sein, dass diese Flamme auch am Leuchten bleibt. Wir sollen investieren. Alles Mögliche, was Jesus in uns hineingelegt hat. Nicht nur für uns, sondern für andere ist das. Wir müssen ein bisschen üben da, dass wir da besser werden. Und ich habe die Bedürfnisse von anderen im Blick und diene ihnen. Und da sollte man beten. Ich bete immer wieder morgens, Herr, schenk mir offene Augen. Nicht nur für dich, was du jetzt gerade machst, sondern wo sind Leute mit Bedürfnissen, wo ich irgendwas geben kann. Ich möchte schließen mit dem Lehrtext von heute. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, dass wir ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Amen.